vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Wow, vielen Dank für diese coole Begrüßung. Ich hoffe, ich kann, auf Englisch würde man sagen, I can live up to that statement. Ja, das ist richtig genial. Manu, ich danke dir für auch deine Freundschaft und die Jahre, die uns verbinden. Und ich habe schon manche coole Aktionen mit dir erlebt. Manche, die ich gerade jetzt in meinem Kopf habe, die ich erzählen könnte. Manche, die ich auch nicht so gerne erzählen will hier auf der Bühne, weil das Männerfreundschaften sind. Und manche Sachen bleiben zwischen Männern. Und das ist auch gut so. Genau. Ja, schön, dass du da bist heute Morgen. Und ich möchte dich einladen, dass du mit mir gemeinsam in das Thema eintauchst, das ich heute auf dem Herzen hatte, beziehungsweise schon seit längerer Zeit für diesen Sonntag irgendwie auf dem Herzen hatte. Aber bevor ich das machen möchte oder da reingehen möchte in das Thema, möchte ich ganz kurz ein paar Menschen wertschätzen, die in den letzten Tagen hier Dinge gemacht haben für uns, die wahrscheinlich bisher noch keiner gesehen hat, aber vielleicht nachher sieht. Ich möchte einfach bitten, dass, wenn die Leute da sind, dass ihr einfach ganz kurz aufsteht. Und zwar, das ist die Julia Hack, der Micha Hack, der Flo Seeler mit seinem Sohn, der ist aber gerade, glaube ich, nicht da, und der Dani Schanz. Könnt ihr einfach mal ganz kurz aufstehen? Okay, ihr klatscht, ohne zu wissen, wofür ihr klatscht. Ist immer gut, wenn man Leute wertschätzt, auch einfach so für das, wer sie sind. Genau. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, allen voran bei dir, lieber Micha. Du hast was in die Hand genommen, was schon seit vielen Jahren so ein bisschen im Argen lag und dem einen mehr oder dem anderen weniger offensichtlich ein Dorn im Auge war. Nämlich, ich habe dir hinter unserem Gebäude den Grundstücksstreifen, der zum Nachbarhaus führt, der da voller Chaos und voller Sachen, die da einfach abgelegt worden über die letzten Jahre, sowohl durch uns, aber auch durch Leute, die hier, denen das Grundstück gehört, habt ihr einfach aufgeräumt, habt euch da zusammengetan, habt da Zeit investiert, habt das weggebracht, habt den Müll entsorgt und das sieht mittlerweile wieder richtig gut aus und dafür möchte ich einfach von ganzem Herzen Danke sagen für euren Invest. Vielen, vielen Dank. Sehr schön und ist auch schön, wenn man so ein Bibelvers gleich live umsetzt. Paulus sagt mal, sofern es an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Jetzt ist einmal mal eine Basis für Frieden mit der Nachbarschaft wieder gelegt, wo vielleicht der ein oder andere das Ganze auch kritisch gesehen hat oder sich dran aufgeregt hat oder so. Genau, von dem her. Ganz, ganz herzlichen Dank. Yes, ich möchte in ein Thema reinstarten. Ich habe vor kurzem die Apostelgeschichte gelesen, beziehungsweise an einem Tag mir das Kapitel 26, 27, 28 der Apostelgeschichte angeschaut. Das ist schon einige Wochen her. Wenn ihr die Apostelgeschichte schon mal gelesen habt, dann wisst ihr, dass die Apostelgeschichte endet auf die Art und Weise, dass Paulus als Gefangener nach Rom gebracht wird und eben von Israel beziehungsweise Jerusalem dann an die Küste gebracht wird und dann mit dem Schiff diese Reise übers Mittelmeer antritt. Und als ich das Kapitel gelesen habe, das ist tatsächlich eins meiner Lieblingskapitel der Bibel, und es ist auch eines der ersten Kapitel, an das ich mich tatsächlich erinnere, Apostelgeschichte 27, 28, als ich ein kleiner Junge meine erste Lutherbibel bekommen habe, habe ich dieses Kapitel tatsächlich gelesen. Und das war für mich wie so ein Kinofilm live, den ich so gelesen habe. Und das war für mich was ganz Besonderes, das zu lesen. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, als Gott mir gesagt hat, als ich das gelesen hatte, dass ich darüber predigen soll. Und von dem her, da geht es um einen Sturm. Und wir alle sind immer wieder in Stürmen des Lebens und ich möchte auch ganz bewusst jetzt im Vorfeld sagen, bevor ich jetzt predige, dass das nichts mit irgendwelchen aktuellen Situationen zu tun hat oder so, also von dem her interpretiere da nichts rein, was ich nicht sage. Das ist einfach eine Predigt, die mir schon länger auf dem Herzen lag. Ich habe tatsächlich sogar schon, ich habe es nachgeschaut vor, jetzt haben wir 2024, vor 13 Jahren schon mal über dieses Kapitel gepredigt und orientiere mich da so ein bisschen daran. Und ich habe die Predigt überschrieben, mit dem Titel Stürme des Lebens oder wie kann ich in Krisenzeiten zuversichtlich sein? Und wenn ihr wollt, können wir das Kapitel geschwind lesen oder wenn ihr sagt, nee, das ist too much, dann nehme ich euch einfach so Stück für Stück damit hinein. Jetzt dürft ihr geschwind aktiv mit entscheiden, was passiert in der Predigt. Wir können das in der Schule immer so machen, wenn wir eine Abstimmung machen, immer geschwind Daumen hoch, Daumen runter. Wer sagt ja, lass uns das doch lesen, der kann mir einen Daumen hoch geben. Okay, Gegenprobe, wer sagt, nö, ja, das reicht mir, wenn ich zu Hause nochmal nachlese. Okay, das ist in dem Fall nicht die Mehrheit. Ich nehme euch da gerne mit rein. Ich lese es von der neuen Genfer Übersetzung. So ein bisschen eine lebensnahere Sprache. Und ich fange an in Apostelgeschichte 27. Und zwar ab Vers 5, beziehungsweise Vers 4. Wenn du mitlesen möchtest, kannst du das tun. Wenn du nicht mitlesen möchtest, dann darfst du gerne einfach zuhören und diesen Kinofilm vor deinen Augen Revue passieren lassen. Nachdem wir wieder in See gestochen waren, blieben wir wegen des ungünstigen Windes in Küstennähe und segelten im Schutz der Insel Zypern weiter. Unser Schiff durchquerte dann das offene Meer vor Zilizien und Pamphylien und so erreichten wir Myra in der Provinz Lysien. Dort fand unser Hauptmann, das war der Mann, mit dem Paulus unterwegs war, römischer Soldat, ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien segelte. Mit diesem Schiff setzten wir unsere Reise fort. Wir kamen sehr langsam voran und konnten uns nur mit Mühe Knidos nähern, wegen des ungünstigen Windes aber nicht dort anlegen. Deshalb änderten wir den Kurs und fuhren südwärts in Richtung Kreta. Wir umsegelten Kap Salmone, die Ostspitze von Kreta, trieben im Schutz der Insel langsam an der Küste entlang und erreichten einen Ort, der Guter Hafen heißt. Interessant. Ganz in der Nähe lag die Stadt Lazare. Wir hatten viel Zeit verloren. Das Fasten im Herbst war bereits vorüber und die Seefahrt war gefährlicher geworden. Deshalb warnte Paulus: Ihr Männer, wenn wir weiter segeln, sehe ich große Gefahren und Schwierigkeiten auf uns zukommen, und zwar nicht nur für das Schiff und seine Ladung, sondern auch für unser Leben. Doch der Hauptmann gab mehr auf das Urteil des Kapitäns, zumal auch der Besitzer des Schiffes zur Weiterfahrt riet. Weil sich außerdem der Hafen zum Überwintern schlecht eignete, waren die meisten dafür, die Reise fortzusetzen. Wenn irgend möglich, wollte man den Hafen Phönix erreichen. Er liegt ebenfalls auf der Insel Kreta und ist nur nach Nordwesten und Südwesten offen. Deshalb kann man dort gut überwintern. Als leichter Südwind aufkam, fühlte sich die Schiffsbesatzung in ihrem Plan bestärkt. Sie lichteten die Anker und segelten so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Doch schon bald schlug das Wetter um. Der gefürchtete Nordoststurm kam auf und riss das Schiff mit sich immer weiter auf das offene Meer hinaus. Vergeblich versuchte die Mannschaft, Kurs zu halten. Wir trieben dahin, Wind und Wogen ausgeliefert. Im Schutz der kleinen Insel Kauda versuchten wir, das Rettungsboot einzuholen. Es gelang nur mit Mühe. Um den Rumpf des Schiffes zu verstärken und zu sichern, banden die Seeleute dicke Taue um das Schiff. Außerdem warfen sie den Treibanker aus, weil sie fürchteten, sonst auf die Sandbänke vor der afrikanischen Küste zu geraten. Dann ließen sie das Schiff dahin treiben. Der Sturm wurde so stark, dass die Besatzung am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord warf. Tags darauf sogar die Schiffsausrüstung. Tagelang sahen wir weder Sonne noch Sterne. Und damit war keinerlei Orientierung möglich. Der Orkan tobte so heftig weiter, dass schließlich keiner mehr an eine Rettung glaubte. Während dieser ganzen Zeit hatte niemand etwas gegessen. Da sagte Paulus zu der Schiffsbesatzung: Ihr Männer, es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört und in Kreta überwintert. Dann wären uns alle diese Gefahren und Schwierigkeiten erspart geblieben. Doch jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf. Keiner von uns wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte zu mir: Fürchte dich nicht, Paulus, du wirst vor den Kaiser gebracht werden. So hat Gott es bestimmt, und auch alle anderen auf dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Deshalb habt keine Angst, ich vertraue Gott. Es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Wir werden auf einer Insel stranden. Wir trieben schon die 14. Sturmnacht im Mittelmeer. Gegen Mitternacht meinten die Matrosen, dass sich das Schiff einer Küste näherte. Deshalb warfen sie ein Lot aus und maßen eine Wassertiefe von etwa 40 Metern. Kurz darauf waren es nur noch 30 Meter. Da bekamen sie Angst, auf ein Küstenriff aufzulaufen. Sie warfen am Heck 4 Anker aus und warteten sehnsüchtig darauf, dass es hell würde. Noch in der Dunkelheit versuchten die Matrosen, das Schiff heimlich zu verlassen. Unter dem Vorwand, sie müssten auch vom Bug aus Anker auswerfen, wollten sie das Rettungsboot zu Wasser lassen. Doch Paulus machte dem Hauptmann und den Soldaten klar: Wenn die Besatzung nicht auf dem Schiff bleibt, dann seid ihr alle verloren. Da kappten die Soldaten die Haltetaue und das Rettungsboot stürzte in die Tiefe. Im Morgengrauen forderte Paulus alle auf, endlich etwas zu essen. Seit 14 Tagen seid ihr voller Anspannung und habt kaum etwas zu euch genommen, sagte er. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr jetzt etwas essen und ihr dürft sicher sein, es wird euch nichts passieren. Keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt werden. Nachdem Paulus das gesagt hatte, nahm er ein Brot, dankte Gott laut und vernehmlich, sodass alle es hören konnten. Er brach es in Stücke und er begann zu essen. Da fassten alle neuen Mut und aßen ebenfalls. Insgesamt waren wir 276 Mann an Bord. Als sich alle satt gegessen hatten, warfen sie die restliche Ladung Getreide über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Bei Tagesanbruch wusste keiner der Seeleute, welche Küste vor ihnen lag. Sie entdeckten aber eine Bucht mit flachem Strand. Dahin wollten sie das Schiff treiben lassen. Sie kappten sämtliche Ankertaue, ließen die Anker im Meer zurück und machten die Steuerruder klar. Schließlich hissten sie das Vorsegel und hielten mit dem Wind auf das Land zu. Kurz darauf lief das Schiff auf eine Sandbank auf. Während der Bug fest eingerammt war, begann das Heck des Schiffes durch die Brandung auseinanderzubrechen. Jetzt wollten die Soldaten alle Gefangenen töten, damit keiner von ihnen an Land schwimmen und entkommen konnte. Doch der Hauptmann Julius hinderte sie daran, weil er Paulus retten wollte. Er befahl zunächst allen Schwimmern, über Bord zu springen und so das Ufer zu erreichen. Dann sollten die Nichtschwimmer versuchen, auf Brettern und Wrackteilen an Land zu kommen. Auf diese Weise konnten sich alle retten. Krasse Geschichte und tatsächlich so ein bisschen Hollywood-reif. Ja, ich habe mal vor einigen Jahren den Film gesehen mit Russell Crowe, Master and Commander. Das ist so ein Segelfilm, damals auch vor Zeit Napoleons, von so einer Crew, die übers Meer segelte und in einen ähnlichen Sturm geriet. Und ich war selber schon mal in so einem, ich will nicht sagen Sturm, aber in so einem kleinen Moment auf See, tatsächlich mit meinem Freund Manuel Rösch, damals in Kroatien, wo wir mit seinem kleinen oder mittlerweile doch gar nicht mehr so kleinen und kraftvollen Boot von Insel zu Insel gefahren sind. Und ich erinnere mich, wir waren in Zadar, hatten da einen Ausflug gemacht als Familie und auf dem Rückweg, da war es schon nachts, also war schon dunkel, war 21 Uhr oder so um den Dreh, sind wir da aus dem Hafen raus und wir wussten, wir müssen uns beeilen, weil Wetter ändert sich und ein Sturm zieht auf. Und es war jetzt kein großes Boot wie hier mit 276 Mann, aber da waren Kinder an Bord. Und ich erinnere mich, dass wir da mit diesem Schlauchboot, normalerweise fährt man da mit 50, 60 Sachen, wenn man Vollgas fährt. Das ging gar nicht, weil da so ein starker Seegang und Wellengang war. Und ich erinnere mich dran, wie die Gischt immer wieder so übers Boot gespritzt hat. Wir hatten so Jacken an. Und ich hab gewusst, okay, das knallt ganz schön hin und her. Und ich habe so einen Moment gehabt und mich so gefragt, was passiert jetzt, wenn der Wind stärker wird, die Wellen zunehmen? Was passiert mit meinen Kindern? Was passiert mit uns hier an Bord? War das eine richtige Entscheidung, so lange diese schöne Stadt Zadar anzuschauen? Oder hätten wir doch früher aufbrechen sollen? Und ich erinnere mich an Momente, wo ich so meine kleine Tochter Abby damals, ich lag so vorne im Bug und immer wieder, wenn so eine Welle kam, ist man so rausgeschanzt und so wird aufs Wasser geschlagen und ich merke so diese Schläge in meinen Rücken und in meinen Nacken und dieses kleine Kind, das ich mit aller Kraft irgendwie festgehalten habe, damit die nicht über Bord geht. Von dem her kann ich in Ansätzen nachvollziehen, wie es wahrscheinlich Paulus gegangen sein muss, während er 14 Tage lang und 14 Nächte in einem Orkan verbracht hat mit 280 Leuten und sie eigentlich in Seenot waren, was ich definitiv nicht war. Und wir haben es gut gemeistert und gut geschafft. Aber so Gefühle, die da wahrscheinlich diese Männer an Bord hatten, kann ich in Ansätzen nachvollziehen. Es gibt mit Sicherheit verschiedene Arten von Lebensstürmen, die man erleben kann, jeder für sich, und die du vielleicht auch schon erlebt hast. Aber ich möchte auf drei verschiedene Arten von Stürmen eingehen. Ich glaube, dass es Stürme gibt, in die wir uns selber hinein manövrieren. Das war tatsächlich so ein Sturm, da haben wir uns selber rein manövriert. Wir haben uns entschieden, loszufahren. Und so ein biblisches Beispiel für einen Sturm, in den sich jemand selbst hinein manövriert hat, war Simson, der im Prinzip diese Schwierigkeiten, die er nachher hatte, selber herbeigeführt hat, indem er sich entschieden hat, zu Delilah in dieses Lager der Philister zu gehen. Wir kennen die Geschichte von Jona, der vor Gott weggelaufen ist. Auch so ein Sturm, Lebenssturm, in den sich Jona selbst gebracht hat. Wir kennen die Geschichte von David und Bathseba, wo er Ehebruch begangen hat und dann ihren Mann hat umbringen lassen. Auch ein Lebenssturm, der selbst verschuldet war. Mose, der den Ägypter erschlagen hat, oder der verlorene Sohn, der den Vater verlassen hat. Das sind alles so Stürme, die Leute sich selbst haben, also sich selber zuschreiben müssen. Es gibt eine zweite Art von Sturm in einem Leben. Das kann sein, dass es ein Sturm ist, den sogar Gott selber geschickt hat. Das beste Beispiel ist der Sturm, in dem die Jünger waren auf dem See Genezareth, den Jesus dann gestillt hat. Das ist nicht ein Sturm, der irgendwie aus dem Zufall entstanden ist, sondern den hat Gott zugelassen. Ein zweites Beispiel dafür, so Krisen, die von Gott auch irgendwo zugelassen worden sind. Die Geschichte von Hiob ist so eine Story. Da hat Gott Dinge zugelassen. Die 10 Plagen in Ägypten sind Krisen, die da auch von Gott irgendwo ausgelöst worden sind. Die Geschichte oder diese Krise, die Abraham erlebt hat, als Gott seinen Glauben getestet hat, wo er ihn aufgefordert hat, seinen Sohn Isaak zu opfern. Oder auch das Volk Israel, das dann 40 Jahre durch die Wüste gehen musste, sozusagen als Konsequenz für das Verhalten, das die davor an den Tag gelegt hatten. Oder ein dritter Art von Sturm, der durch andere Menschen verursacht wurde, auch da gibt es ganz viele Beispiele aus der Bibel. Die Geschichte von dem Sturm im Leben von Josef und seinen Brüdern, als seine Brüder sich entschieden haben, ihn zu verkaufen und nach Ägypten in die Sklaverei zu schicken. Die Geschichte von Davids Lebenssturm, als er über mehrere Jahre von Saul verfolgt worden ist. Da konnte David auch nicht wirklich was dafür. Daniel, der in der Löwengrube war. Und die Geschichte von Haman beziehungsweise Königin Esther, als Haman ausriefen ließ, dass alle Juden umgebracht werden sollten. Lebensstürme, die durch Menschen verursacht wurde. Manchmal kann man relativ gut sagen, was ist das für ein Sturm, in dem ich mich befinde. Manchmal ist es auch eine Mischung von verschiedenen Umständen, die da zusammenkommen. Manchmal hast du vielleicht was selber verschuldet oder aufgrund von jemandem einem anderen Mensch, der etwas getan hat. Aber die Frage ist, ungeachtet von den Arten der Stürme, wie verhalten wir uns in stürmischen Zeiten? Wie können wir ungeachtet der Umstände Ruhe bewahren und unseren Mut und unsere Hoffnung behalten in all dem? Und Paulus war auf dem Weg nach Rom in diesem Sturm. Und wir haben gehört, dass Seeleute, die waren anfangs ungeduldig, sie wollten unbedingt aufbrechen, es war schon Herbst. Wenn du ein bisschen was mit Seefahrt zu tun hast oder auch im Herbst schon mal im Mittelmeerraum warst, dann weißt du, dass die See da relativ schnell relativ unruhig werden kann. Also es ist nicht so wie Sommer auf Mallorca, sondern ich war schon mal im Herbst auf Mallorca, da hat Mallorca ein anderes Gesicht gehabt wie im Sommer. Und diese Ungeduld dieser Seeleute, die los wollten, hat sie damals in Schwierigkeiten gebracht. Und wie oft ist es bei uns so, dass irgendeine Ungeduld, die wir haben, uns in Schwierigkeiten bringt? Eine Ungeduld im Umgang mit unserem Partner, wenn es darum geht, irgendwie einen neuen Arbeitsplatz zu bekommen, in eine andere Stadt umzuziehen, irgendeine Veränderung herbeiführen zu wollen, wo du sagst, das muss aber jetzt passieren, ist oftmals eine Folge davon, dass danach irgendein Problem auftaucht, aufgrund dieser Ungeduld. Paulus hat die Leute gewarnt, weil er wusste, was kommt, und trotzdem sind sie in See gestochen. Und die Frage ist, warum? Ich glaube tatsächlich, dass sie damals den Eindruck hatten, das wäre das Beste und das muss jetzt getan werden. Keiner hatte Bock, auf so einer kleinen, gottverlassenen Insel den Winter zu verbringen. Ja, da fällt dir die Decke auf den Kopf, da weißt du nicht, was du tun sollst. Und sie haben ihr dieser menschlichen Natur nachgegeben. Drei Gründe, die ich aus dieser Geschichte rausnehme, warum Menschen sich in Bedrängnis bringen oder eine Krise ausgelöst werden kann im Leben. Das erste Beispiel haben wir in Vers 11 gesehen. Ich nenne das mal ein sich irrender Experte. Paulus hatte gewarnt davor, dass man losgehen soll, aber der Hauptmann, da heißt es in Vers 11, der Hauptmann aber, ich lese es ganz kurz aus der Elberfelder Übersetzung, der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Der Steuermann ist eigentlich nichts anderes als ein erfahrener Seefahrer, Kapitän, erster Mat, was auch immer, jemand, der Ahnung hat. Das heißt, der Hauptmann hat sich entschieden, ich vertraue diesem Experten. Aber in dem Moment war die Meinung des Experten leider nicht richtig. Wenn du da mal in deinem Leben dich mal umschaust, verschiedene Lebensbereiche durchdenkst, dann findest du immer wieder irgendwelche Experten, die dir sagen, was wahr ist und was richtig ist. Ich habe mir mal so ein bisschen aufgeschrieben, in welchen Lebensbereichen wir oftmals auch Experten brauchen. Und das heißt nicht, dass die immer falsch sind, aber es kann durchaus sein, dass immer wieder auch mal jemand dabei ist, der tatsächlich Experte ist, weil das war der Kapitän, aber dessen Empfehlung eine falsche ist. Wenn es um den Bereich Finanzen geht, Banken, Versicherungen, auch im Bereich Bildung, Erzieher, Lehrer, wo du Fragen hast, wo du dich fragst, was mache ich mit meinem Kind? Thema Gesundheitswesen, Ärzte, Freunde, die sich bei irgendwas besonders gut auskennen. Wenn es um Bau geht, Architekten, Leute, die im Baubereich Ahnung haben, im Handwerk. Wenn du einen Coach hast, der dich im Leben weiterbringen will oder wo du sagst, da möchte ich weiterkommen. Im Bereich Fitness, Ernährung, im Bereich Technologien, wenn du in den Mediamarkt gehst und du willst irgendwas kaufen oder so. Überall gibt es Experten, die dir irgendwas erzählen wollen. Aber nicht immer sind die Experten diejenigen, die dir das Richtige erzählen. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Immer wieder, wenn ich YouTube gucke, kommt immer so eine Werbung davor, wo irgendjemand irgendwie eine Werbung macht für irgendeinen tollen Kurs und dir irgendwie das Blaue vom Himmel verspricht und dir sagt, wenn du dieses Buch liest, dann wirst du reich werden oder wenn du diesen Kurs irgendwie besuchst zum Thema irgendwie Aktienhandel, Trading oder was auch immer, dann wirst du keine Sorgen mehr haben im Leben oder so. Je nachdem wahrscheinlich, was du für YouTube-Videos auch anguckst. Oder wo jemand sagt, der Schlüssel zum Glück sind Bananen. Ja, ess ab jetzt nur noch Bananen oder so, dann wird es dir gut gehen, so Conchita, das Leben wird schön oder so. Ganz oft ist es aber so, dass diese Experten tatsächlich falsch liegen. Ja? Und viele Leute laufen dann irgendwie andauernd irgendwelchen Menschen nach, bis sie jemanden finden, der ihre Überzeugung bestätigt, sodass sie das dann auch tun können. Und man manövriert sich dann aufgrund von einem falschen Rat in einen Sturm, in eine Schwierigkeit. Und ich glaube tatsächlich, schlussendlich ist der einzige wahre Experte, auf den man sich verlassen kann, ist Gott. Der ist der wahre Experte, von dem her ermutige ich dich, neben dem, dass du auch Leute fragst, bezieh Gott ein, und zwar in jede Entscheidung deines Lebens. Egal, ob es darum geht, ein Auto zu kaufen oder ob es darum geht, bei so ganz banalen Sachen, hast zwei Bücher, die du lesen sollst, frag einfach mal Gott, ob er dir den Tipp gibt, was du machen sollst mit deiner Zeit. Ja? Kindererziehung, egal, Urlaub, frag ihn. Als ich mein Haus gekauft habe, habe ich Gott gefragt, ob ich es tun soll. Ich habe ihn gehört, dass ich es tatsächlich machen soll. Genau. Ein eigenes Beispiel aus meinem Leben, wo ich einem falschen Experten vertraut habe. Ich war, als ich mit meinem Studium fertig war und angefangen habe, als Referendar einer Schule zu arbeiten, hatten wir damals eine Finanzberaterin, die uns empfohlen hat, auf eine gewisse Art und Weise unser Geld anzulegen. Sie hat uns verschiedene Dinge aufgezeigt. Wir haben uns schlussendlich dann auch für eine Sache entschieden. Ich mache die Geschichte ganz kurz, ungefähr 10 Jahre später festzustellen, dass das Geld, was wir einbezahlt haben, nicht gewachsen ist. Gar nicht. also vielleicht 100 Euro oder so, oder also wirklich marginal. Es war ein fünfstelliger Betrag dann am Ende. Und wenn ich den damals nicht über Ihre Variante angelegt hätte, sondern einfach auf ein Tagesgeldkonto geschmissen hätte, wohl wissend, dass es damals tatsächlich keine großen Zinsen aufs Konto gab, wäre mein Geld deutlich größer gewesen, mein Betrag, als wenn ich diesen Rat befolgt hätte, den sie mir geraten hat. Als ich das rausgefunden habe, 10 Jahre später oder 12, 13 Jahre später, ich bin ausgerastet, ich war richtig wütend. Ich habe der Dame sonst was gewünscht, so gefühlt in meiner Emotion. Aber es war für mich ein so ein Beispiel dafür, ich habe mich nicht selber informiert, ich habe einfach blind vertraut. Ja, und es war für mich damals tatsächlich wie so ein Nackenschlag, wo ich gedacht habe, Alter, bevor ich sowas wieder tue, ich möchte nur noch darin investieren, was ich auch wirklich selber verstehe und nicht einfach blind irgendjemandem vertrauen, der meint, er ist erfahren und hat da eine Ahnung. Zweite Situation, wie man sich in eine Krise manövrieren kann, auch hier sehen wir das in Vers 12, da heißt es, ist direkt im Anschluss an Vers 11. Da aber der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, rieten die meisten dazu, von dort abzufahren. Ob sie etwa nach Phönix gelangen und dort überwintern könnten und so weiter und so fort. Der Hafen eignete sich nicht zum Überwintern und die Mehrheit hat entschieden und sich dafür ausgesprochen, weiterzufahren. Das ist auch ein Grund, nicht ein sich irrender Experte, sondern eine irrende Mehrheit. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben Situationen hattest, wo du einer Mehrheit vertraut hast und aufgrund der Empfehlung einer Mehrheit eine Entscheidung getroffen hast, die dich nachher eigentlich in eine Krise gebracht hat. Fakt ist, auch Mehrheiten können sich irren. Jetzt so ein bisschen Fun Fact. Ich weiß nicht, ob wir nachher, mit Blick auf die Uhr, wenn wir 12 Uhr haben, rausfinden, dass die Mehrheit, die sich dafür ausgesprochen hat, die Geschichte zu lesen, eigentlich eine falsche Entscheidung war, weil wir zeitlich von der Predigt nicht mehr hinkommen. Dann hätte ich auf die Minderheit vertrauen müssen. Das werden wir nachher sehen. Genau. Aber Fakt ist, tatsächlich, Mehrheiten können sich irren. Beispiel Mose, als er das Volk ins verheißene Land führen wollte. Die Mehrheit des Volkes wollte zurück nach Ägypten. Gesagt, Mose, wir wollen zurück, gebt uns zurück. War die Mehrheit, war definitiv die falsche Entscheidung oder wäre die falsche gewesen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir schnell vom Weg abkommen können, wenn wir irgendwelchen allgemeinen oder vorherrschenden oder auch populären Meinungen glauben. Egal jetzt, ob das irgendwie gesellschaftlich ist, ob das irgendwie in irgendeinem Lebensbereich ist, ob das, wenn es darum geht, irgendwie, also kann ja alles sein. Kann auch irgendwie in deinem Freundeskreis sein, wo dir Leute irgendwie Empfehlungen geben oder Tipps geben. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir auf Gottes Rat hören, dann sind wir auf einem richtigen Weg. Und ein drittes Beispiel, wie Menschen dann sich in eine Krise manövrieren können, sind nicht irrende Experten, nicht irrende Mehrheiten, sondern irreführende Umstände. Es fühlt sich einfach richtig an. Wenn wir hier das weiter anschauen, dann lesen wir in Vers 13, als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie, ihre Absicht erreicht zu haben, lichteten Anker und fuhren näher an Kreta hin. Dieser leichte Südwind, das nahmen die Leute für ein günstiges Zeichen und sie sind aufgebrochen. Ein irreführender Umstand. Ich glaube, dass wir uns immer wieder auch in Schwierigkeiten bringen, wenn wir uns auf äußere Umstände verlassen und das unser einziger Gradmesser ist. Der leichte Südwind gab ihnen das Gefühl von einer sicheren Überfahrt und der Wunsch, den sie hatten, der geht in Erfüllung. Hey, wir müssen nicht hier auf dieser Insel irgendwie jetzt ein halbes Jahr warten, bis das Wetter wieder besser wird und der Winter vorbei ist, sondern wir können weiter. Der Umstand schien günstig, ist aber dumm und unklug, eine Anweisung von Gott zu ignorieren, selbst wenn der Umstand was anderes sagt. Es kann in einem Augenblick gut aussehen und trotzdem kann sich dann im Anschluss danach ein heftiger Sturm zusammenbrauen. Menschen sagen immer wieder, auch ich habe das schon immer wieder mal so gesagt, ich habe ein gutes Gefühl dabei und damit muss es die richtige Entscheidung sein. Ich sag mal, wenn du Gott fragst und du spürst einen übernatürlichen Friede Gottes und es ist einer deiner Bestätigungen, wo du sagst, okay, darauf stütze ich mich, dann ist es was anderes. Aber Elvis Presley hat mal ein Lied gehabt in den 70ern, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, diejenigen, die schon ein bisschen älter sind als ich. Da hat er gesungen, "It feels so right, how can it be wrong?" Es fühlt sich so gut an, es fühlt sich so richtig an, also wie kann das falsch sein? So. Und ich glaube tatsächlich, dass Gefühle täuschen können. Und wenn Gott sagt, hey, warte im Hafen, dann sollte man das ernst nehmen und sollte im Hafen bleiben. Auch wenn Leute sagen, nee, lass loslegen. Auch wenn Umstände sagen, yep, das passt jetzt, wir gehen los. Oder auch wenn die Mehrheit sagt, nee, also Hafen bleiben ist dumm, lass uns losgehen. Wenn Gott sagt, bleib, dann bleib. Weil du tatsächlich dann böse Überraschungen erleben kannst oder vielleicht sogar der Teufel, der Feind, Sachen in die Wege leiten kann, um dir einen Sturm ins Leben zu bringen. Ich glaube, dass tatsächlich Menschen oft denken, dass sie erreicht haben, was sie wollen, ohne zu wissen, dass sie eigentlich geradewegs unterwegs sind, sich in den Sturm hineinzubewegen. So wie die Seeleute, wo es dann heißt in Vers 14, aber bald brach der Sturm los, der gefürchtete Nordost, und viele fühlten sich in ihm gefangen. Das Schiff wurde vom Sturm mitgerissen und es war unmöglich, weiter den Kurs zu halten. Dieser gefürchtete Nordost, auch da wieder, wenn du ein Seemann bist oder dich mit Segeln auskennst. Mein Papa, das war eins seiner Hobbys, im Mittelmeer zu segeln. Und er hat mir immer wieder von zwei gefürchteten Winden erzählt, die es im Mittelmeerraum gibt. Das eine ist an der Küste Frankreichs, ist der sogenannte Mistral, wenn du den kennst. Ein sehr starker Wind, der immer wieder an der Côte d'Azur weht, in Küstennähe. Und der zweite ist im Raum Griechenlands, der heißt Meltemi. Und Meltemi ist genau dieser gefürchtete Nordost, den eigentlich erfahrene Seeleute in dem Bereich kennen. Also das heißt tatsächlich, die Bibel ist da absolut akkurat. Diesen Wind und diesen Sturm gibt's dort in dem Raum immer, immer wieder, gerade im Herbst. Ein Beispiel aus meinem Leben für irreführende Umstände, wo ich vermutlich in eine Krise reingeschlittert wäre. Ich habe es zum Glück noch rechtzeitig erkannt. Ich versuche das ganz kurz zu machen. Ich war jung. Wie alt werde ich gewesen sein? 17, 18 so. Hatte damals ein junges Mädel kennengelernt, mit der ich mich sehr gut verstanden habe. Ist eine Freundschaft entstanden. Sie kam aus Hamburg, ich aus Süddeutschland, haben uns kennengelernt auf einem christlichen Camp. Sie hat irgendwie hat Jesus leidenschaftlich geliebt, war nett, war sympathisch, war freundlich, also gefühlt für mich so in ganz vielen Punkten so, ja, check, 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 okay, lass uns mal gucken, ob da was draus werden kann aus dieser Freundschaft. Und ganz viele Leute, die uns über so ein, zwei Jahre beobachtet haben, haben mir gesagt, auch damals meine ganze Jugendgruppe, ja, come on, mach das. Ich glaube, die ist echt cool. Mein Jugendleiter damals hat mir gesagt, ja, also wenn du merkst, hey, die ist irgendwie voll on fire für Jesus, geh in die Beziehung rein, kannst du ruhig machen, schau einfach mal, ob da was draus wird. Und so habe ich mit ihr immer wieder telefoniert, wir haben uns ewig lange E-Mails geschrieben, immer wieder mal auf irgendwelchen Jugendveranstaltungen haben wir uns gesehen, sie ist aus Hamburg runtergefahren zu einer Holy Spirit Night oder haben uns auf irgendeinem Jugendcamp im Schwarzwald gesehen und so weiter. Long story short, wir waren eigentlich gefühlt wie schon zusammen, nur dass wir es noch nicht gegenseitig ausgesprochen haben. Ich wusste, sie ist verliebt in mich, ich wusste, ich bin verliebt in sie. Aber irgendwas in meinem Herzen hat mich irgendwie zurückgehalten. Irgendwas, ich konnte es nicht in Worte fassen, ich wusste nicht warum. Wie gesagt, die Umstände haben dafür gesprochen, ich soll da auf jeden Fall irgendwie mehr draus machen. Ich habe dann tatsächlich, wir hatten sogar schon einen Termin vereinbart, da war sie mit ihrer Familie in der Nähe von Ulm im Urlaub und wir hatten schon ein Date vereinbart, ich besuche sie da, sie stellt mir ihren Papa vor und so und ich lerne die Familie kennen und so, also so gefühlt schon ein bisschen serious, also ernster. Und ich bin da hochgefahren und während ich dort im Auto saß, diese Fahrt, diese Stunde dahin, ich kann mich selten an einen Moment in meinem Leben erinnern, wo ich so wenig Frieden in meinem Herzen hatte wie in dem Moment. Und ich habe es nicht verstanden, warum. Überhaupt nicht. Und ich war da, habe da ihre Familie kennengelernt, habe mich nachher dann, also ich mache es ganz kurz, wieder von ihr verabschiedet. Irgendwie hat mich dieser innere Unfrieden nicht losgelassen. Und ich habe dann angefangen, Gott zu suchen danach und habe ihn wirklich gefragt, habe gesagt, Jesus, warum? Mega nettes Mädel, super sympathisch, also lieb dich, voll, irgendwie passt ganz viel. Was ist los? Und ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, und wie wenn Gott mir gesagt hat, nee, das passt nicht, Philipp, das ist nicht... Also ich möchte nicht sagen, dass es nur eine richtige Frau im Leben oder einen richtigen Mann gibt. Bitte hört mich da richtig. Aber in dem Moment hatte ich den Eindruck, wie wenn Gott mir sagt, scheint alles gut auszusehen, aber ist nicht das, was ich für dich habe. Und ich habe dann schweren Herzens, wirklich, es hat mich damals alles gekostet als junger Typ, ich habe das nicht geliebt, konfrontierende Gespräche zu führen, finde ich bis heute herausfordernd. Heute weiß ich, dass das oftmals absolut richtig und gut ist, wenn man es auf eine gute Art und Weise tut. Aber ich habe damals, das hat mich alles gekostet, weil ich eigentlich dem Menschen, der meinem Herzen am nächsten stand, sagen musste, hey, ich habe einfach keinen Frieden, wenn es um eine Beziehung und um eine Zukunft mit und miteinander geht. Und ich möchte da wieder einen Schritt zurückgehen. Ich habe dann tatsächlich diesen Step gemacht und ich glaube tatsächlich, dass wenn ich das damals nicht gemacht hätte, ich weiß nicht, ob ich heute meine Frau kennengelernt hätte, beziehungsweise ob wir zusammen wären. Wo ich definitiv weiß, da hat Gott mir damals grünes Licht gegeben und es hat gepasst. Und das war so eine Mischung gefühlt aus irreführenden Umständen, sich irrenden Mehrheiten. Experte, weiß ich nicht, ob ich da meinen Jugendleiter als Experte nehmen würde oder so, wenn es darum geht, irgendwie mir jemanden zu empfehlen oder so. Aber tatsächlich habe ich damals für mich entschieden oder gewusst, okay, das ist nicht der richtige Weg. So, wenn wir die Geschichte weiter anschauen von Paulus, dann sehen wir, dass in Krisenzeiten es oftmals verschiedene Reaktionen gibt von uns Menschen, wie wir in Krisen agieren. Und eines ist typisch für uns Menschen, die unter Druck stehen. Die Seeleute sind abgedriftet, buchstäblich. Da heißt es in Vers 15, weil die Männer den Kurs nicht halten konnten, ließen sie sich treiben. Später brachten sie den Treibanker aus und ließen sich treiben, in Vers 17. Was passiert in dem Lebenssturm? Immer wieder, du spürst es irgendwann, dass deine Kraft zu Ende geht. So, du versuchst, den Kurs zu halten, wo du glaubst, der ist richtig, aber irgendwann kann ein Punkt kommen, wo du die richtige Richtung einbüßt. Ja, und was macht man dann meistens? Man treibt ab. Du verlierst Ziele aus den Augen und du merkst nicht mehr, in welche Richtung du steuerst. Du vergisst vielleicht manchmal sogar Werte, die dir wichtig sind oder Verhaltensweisen, wo du sagst, die sehe ich als richtig an oder Entscheidungen, die du mal getroffen hast und du lässt dich so ein bisschen gehen. Du kannst nicht mehr, du bist erschöpft vielleicht, auch aufgrund der Situation, emotional erschöpft, du bist geistlich erschöpft, du bist körperlich erschöpft, du verlierst den Mut. Und die Seeleute damals, interessant, die hatten eigentlich keinen Kompass. Und die dicken Wolken haben die Sterne verdeckt und sie waren umgeben von völliger Finsternis. Und das ist, finde ich, so ein Bild, dass das auch oftmals so in unserem Leben Wahrheit wird, wenn wir in einer Krise sind. Wir haben das Gefühl, wir sind irgendwie von Finsternis umgeben. Wir haben irgendwie nichts mehr, was uns irgendwie die Richtung anzeigt. Wir fühlen uns so ein bisschen orientierungslos. Und was passiert dann? Wir lassen uns treiben. Wir sind von Wellen erfasst und sind ihnen hilflos ausgeliefert, so wie unseren Herausforderungen, in denen wir stehen. Und dieser starke Wellengang und dieses Auf und Ab, das treibt uns dann oftmals zu der Frage, warum eigentlich? Wozu mache ich das Ganze eigentlich? Du fängst an, Sachen ganz elementar in Frage zu stellen und du denkst dir, warum soll ich jetzt irgendwie gegen das ankämpfen? Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, ich lasse einfach los, was soll ich machen? Ich lasse mich einfach entmutigt treiben. Nochmal ein Beispiel aus meinem Leben, wo das passiert ist. Hat jetzt nicht mit dem anderen Mädel zu tun, sondern mit dem, das danach kam, nämlich meiner Frau. Ich habe meine Frau kennengelernt, also damals, auch da waren wir noch relativ jung, Anfang 20 oder Ende 19, Anfang 20, so um den Dreh. Und ich fand sie von Anfang an sehr sympathisch, sehr hübsch, sehr attraktiv. Sie hat mir absolut gefallen und ich hab's genossen, irgendwie sie besser kennenzulernen und Zeit mit ihr zu verbringen. Und ähnlich wie damals bei der anderen jungen Dame haben wir angefangen zu telefonieren. Wir haben angefangen, uns Mails zu schreiben. Sowas wie WhatsApp und Sprachnachrichten gab es damals noch nicht. Also ganz lange her für alle die da jünger sind. Es gab auch eine Zeit vor WhatsApp. Tatsächlich. Damals hat man sich noch Mails geschrieben. Heute weiß man gar nicht mehr, was eine E-Mail ist. In der jungen Generation. Was ist ein Betreff? Was ist eine E-Mail-Adresse? Was ist das für ein komisches A mit dem Kreisel da drum? Keine Ahnung. So. Aber, long story short, nach 3 Monaten, wo ich dann schon heftig Interesse hatte und Gefühle hatte für sie, wir haben uns natürlich auch nicht die ganze Zeit gesehen, weil sie kam vom Bodensee, ich kam so aus der Nähe von Ulm, telefoniert haben wir immer wieder mal, mehrere Stunden, kam so ein Moment, wo es dann irgendwie ums Thema, ja, was ist jetzt mit uns beiden, wer denkt jetzt was, wer denkt jetzt wie. Und dann hat sie mir so gefühlt den Korb aller Körbe gegeben, den du als junger Mann nur kriegen kannst. Sie hat mir drei Gründe gesagt, warum sie glaubt, dass ich nicht der richtige Mann für sie bin. Und der dritte war tatsächlich der härteste Grund. Also von dem her kommt jetzt die Steigerung. Der erste Grund war, mal gucken, dass ich richtig zusammenkriege. Sie hat gesagt, also zum einen war das der Jahrgang, wo sie gerade Abitur gemacht hat. Ich hatte das schon hinter mir. Und sie sagte zu mir, du, also ich habe jetzt eigentlich gerade in dem Jahr, das jetzt vor mir liegt, habe ich eigentlich keine Zeit für eine Beziehung, weil ich möchte mich auf mein Abi konzentrieren und möchte es gut hinkriegen. Wer sie kennt, der weiß, sie ist sehr gewissenhaft, sie ist sehr pflichtbewusst. Sie wollte das einfach gut abschließen. Habe ich gesagt, okay, ja, klar, kann ich nachvollziehen, so, hat ja nichts mit mir zu tun, so, ist halt Abi. Shit, bin ich halt im falschen Jahr in deinem Leben, aber okay. Zweiter Grund hat sie gesagt, ja, also, und auch das fand ich gar nicht so krass, auch wenn du das jetzt gleich krass findest. Sie hat mir gesagt, also sie glaubt nicht, also sie hat von Gott irgendwie nicht empfunden, dass ich der Richtige für sie bin. Okay, habe ich gesagt, ja gut, also jeder kann sich mal verhören. Bete ich einfach, dass du es vielleicht doch hörst, so. Also bitte nicht mir unterstellen, ich wollte Gott manipulieren oder so. Also ja, das habe ich gehört, aber der dritte Grund war dann noch krasser. Sie hat mir dann gesagt, und weißt du, Philipp, du bist sehr nett, du bist sehr sympathisch, du bist echt cool und so, aber du bist für mich wie ein großer Bruder. Und ich dachte mir, oh. Yes, eigentlich kannst du als Mann kein besseres Kompliment kriegen von einem Mädchen, von einer jungen Frau, wenn sie dir sagt, du bist wie ihr großer Bruder. Aber wenn du Interesse an einer Beziehung hast, dann weißt du, dass das das absolute K.O.-Kriterium ist. 99% sind cool an dir und ich schaue auf zu dir. Du beschützt mich, du gibst mir Sicherheit, du bist für mich, du kämpfst für mich. Ich kann mit dir Quatsch machen, kann mit dir lachen, alles. Aber ich werde halt keine Gefühle für dich entwickeln, weil du bist mein großer Bruder. Und ich denke mir so, okay, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Doppelcheck, kann ich wahrscheinlich den Hasen geben. Und tatsächlich hat diese Reaktion von ihr, ich habe die Freundschaft nicht gekickt, zum Glück. Ich habe das irgendwie ausgehalten und habe gesagt, okay, dann schraube ich meine Ansprüche zurück. Sie ist dann, hat das Abi gemacht, sie ist danach nach Australien gegangen für ein Jahr. Und ich habe irgendwie... Das hat mich aber so getroffen, dass das war, wie wenn ich war komplett entmutigt und habe mich treiben lassen. Ich war danach nicht mehr ich. Ich habe die Freude an meinem Leben verloren. Ich habe Lust an Essen verloren. Das, was mich eigentlich ausgezeichnet hat, dass Philipp immer jemand ist, der gerne und viel isst. Wenn man sich mit mir getroffen hat, dann hat man immer irgendwie was gegessen, sei es Chips, Schokolade, Süßigkeiten, Döner, Pizza, Lasagne, egal. Das war so, ich habe das geliebt. Und Menschen haben mich gefragt, sag mal, was ist mit dir los? So, du bist ja gar nicht mehr du. Und ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, rückblickend müsste ich mal mit einem Therapeuten oder Seelsorger aufarbeiten, ob das so eine kleine depressive Phase in meinem Leben war. Aber ich habe tatsächlich mich komplett gehen und treiben lassen, weil ich irgendwie keine Perspektive mehr gesehen habe, so was das Thema Partnerschaft anbelangt hat damals. Und das war mein Zustand. So, ich bin komplett abgedriftet. Alles war egal. So, hatte keine Lust auf nichts mehr. Habe damals meine Jugendleiterrolle mit Sicherheit sträflich vernachlässigt und auch dadurch andere Leute im Weg getan oder verletzt oder im Stich gelassen. Ein zweiter Punkt, den Leute oftmals in Krisenzeiten machen, sie fangen an, Dinge über Bord zu werfen. Paulus, Bedingungen von der Reise haben sich in der Folge überhaupt nicht verbessert. Da steht dann, der Sturm setzte dem Schiff stark zu, deshalb warf man am nächsten Tag einen Teil der Ladung ins Meer. Und am Tag drauf warfen die Seeleute sogar eigenhändig die Ausrüstung des Schiffes über Bord. Wenn eine Krise droht, dann beginnen wir zu treiben und wir schmeißen Dinge aus unserem Leben über Bord. Sie haben die Ladung auch über Bord geworfen, dann haben sie die Ausrüstung, die sie gebraucht haben, um zu segeln, über Bord geworfen. Am Ende haben sie Getreide über Bord geworfen und zu guter Letzt sind sie selber über Bord gegangen und haben versucht, an Land zu schwimmen. In der Krise, glaube ich, ist die Versuchung immer wieder groß, die Dinge über Bord zu werfen, die uns wichtig sind. Werte, Normen, Entscheidungen, Dinge, die auch Freundschaften, Beziehungen, die wir in guten Zeiten hochgehalten haben. Und wir neigen dazu, Sachen rauszuschmeißen, weil wir unter einer Anspannung stehen, weil wir uns von Dingen befreien wollen. Kannst du dich einfach selber gerne fragen. Also ich neige dazu, impulsiv zu handeln. Ich neige dazu, schwarz zu sehen. Ich vernachlässige Träume, die ich habe. Ich höre auf, daran zu glauben. Ich vernachlässige Freundschaften, Beziehungen. Ich igel mich mit mir selber irgendwo ein. Ich trenne mich von irgendwelchen Wertvorstellungen oder auch von Handlungsweisen, wo ich im Vorfeld eigentlich wahrscheinlich gesagt habe, dass ich die gut finde und dass ich so sein will. Und da ermutige ich dich, dass du das nicht tust, dass du nicht diese Dinge über Bord wirfst, die eigentlich dir Halt geben und die dich ausmachen und die du eigentlich auch brauchst, um in dieser Krise, in diesem Sturm zu bestehen. Ein dritter Fehler, den die Seeleute in diesem Moment gemacht haben, sie haben die Hoffnung verloren. Sie sind völlig verzweifelt. Und deswegen ermutige ich dich, drift nicht ab, werf nicht alles über Bord. Und drittens, verzweifle nicht. Tagelang, heißt es in Vers 20, zeigte sich weder Sonne noch Sterne am Himmel. Der Sturm ließ nicht nach und so verloren wir am Ende jede Hoffnung auf Rettung. Ich glaube, wenn du in Momenten bist, über längere Zeit, wo du im übertragenen Sinne keine Sonne oder Sterne siehst, die dir irgendwie eine Orientierung geben in deinem Chaos, in dem du dich befindest. Also wenn du keine Orientierung mehr hast, wenn alles ein Riesendurcheinander ist und du das Gefühl hast, dir geht irgendwie Durchblick verloren, dann ist es oftmals damit gepaart, dass du anfängst, Hoffnung aufzugeben. Und es kann gut sein in Extremsituationen, dass du irgendwann einen Punkt erreichst, wo du so verzweifelt bist, dass du Hoffnung aufgibst, die du hattest. Oder hast. Und das ist wahrscheinlich meistens das Letzte, wovon man sich in stürmischen Zeiten trennt. Das ist die Hoffnung. Dann gibt er diesen Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und es ist tatsächlich, wenn du mal das, manchmal sagt man das so aus Spaß, aber ich glaube tatsächlich, dass das was ist, wo am Ende, das passiert immer dann, wenn die Aufgabe komplett kurz davor steht. So, du lässt die Hoffnung los und dann gibst du auf. Ich hatte eine Situation in meinem Studium beziehungsweise in meinem Referendariat, wo ich kurz davor war, was meine berufliche Ausbildung anbelangt hat, die Hoffnung aufzugeben. Weil da ging es um eine Lehrprobe, die ich machen musste in Religion, in dem Fach, das ich unterrichte, nach 18 Monaten Referendariat. Und wenn du als Lehrer Referendar bist, zumindest war das damals so, ich weiß nicht, wie das heute ist, damals gab es keinen Lehrermangel. Und das Land hat die angehenden Beamten, die ja dann verbeamtet werden auf Lebenszeit, sprich du hockst ja dann dem Staat auf der Tasche und der wird dich nicht mehr los, hat das Land diese Zeit von Referendariat genutzt und auch offiziell das so gefordert, dass diese angehenden Lehrer und Lehrerinnen und Lehrer so getestet und getriezt und unter Druck gesetzt werden, dass die Spreu sich vom Weizen trennt. Und ich war damals jemand, ich habe mich sowieso unsicher gefühlt in der Rolle. Und ich wusste nicht, ob ich geeignet dazu bin, ein guter Lehrer zu sein. Ich wusste, ich kann mit jungen Menschen gut arbeiten, ich connecte mit denen, ich habe ein Herz für junge Menschen. Aber ich wusste nicht, kriege ich das fachlich gut hin und bin ich da gut ausgebildet oder werde ich das jemals schaffen? Und wenn du 18 Monate durchs Leben gehst und du hast permanentes Gefühl, in jeder Unterrichtsstunde, die du hältst, sitzen Leute drin, die dich beobachten und die dir nachher Feedback geben. Und das Feedback ist ab und zu mal gut, aber ganz oft auch nicht gut. Natürlich ist es nur gut gemeint, weil sie wollt und was die Messlatte ist. Aber wenn du über 1,5 Jahre gefühlt jeden Tag das Gefühl hast, dass da eine Messlatte ist, die auf einer Höhe liegt und die sagen, das ist der Standard und das ist die Norm und so hoch musst du springen und jeden einzelnen Tag schaffst du es nicht, auf diese Höhe zu kommen. Ich habe irgendwann so einen Druck in meinem Leben und ich war psychisch so herausgefordert, dass ich ich habe angefangen, ich hatte massive Schlafprobleme in der Zeit und ich habe angefangen, an mir selber und an meiner Persönlichkeit zu zweifeln. Und ich war kurz davor, die berühmte Flinte ins Korn zu werfen und im Prinzip 4 Jahre und 1,5 Jahre Referendariat, also 5,5 Jahre, wegzuwerfen. Und ich erinnere mich an eine Nacht, kurz vor dieser Lehrprobe, ich bin nachts spät ins Bett, weil ich habe versucht, diese Stunde so gut ich konnte vorzubereiten, in jedem Detail, habe versucht, jede Sekunde dieser Stunde irgendwie durchzutakten und zu timen und Alternativen herauszusuchen, falls Schüler A das macht oder Schüler B das macht. Und ich war so unter Druck, dass es mich, ich habe das Gefühl, mich zerreißt. Und das Einzige, was mir dann tatsächlich geholfen hat, war mit all dem, was mich da so zerrissen hat, als junger Erwachsener, dass ich zu Jesus gegangen bin. Und ich erinnere mich an einen Spaziergang, den ich gemacht habe. Und in diesem Spaziergang, wo ich alle Wut und alle Angst so rausgebrüllt und geweint habe, dass da wie so ein übernatürlicher Friede von Gott in mein Herz gekommen ist. Und ich weiß, ich bin anders zurückgekommen, wie ich losgelaufen bin. Und die Umstände hatten sich überhaupt nicht verändert. Aber in dem Moment hat mein Herz was berührt und es kam Hoffnung zurück. Und die Männer hier, die waren 14 Tage lang in diesem Sturm gefangen. Und das Schiff war so beschädigt, dass sie alles über Bord geworfen haben. Und interessant war, sie haben 14 Tage lang kaum gegessen. Das heißt, in Krisen tendieren Menschen dazu, ihre Grundbedürfnisse zu vernachlässigen. Ich weiß nicht, ob du das für dich selber merkst, aber wenn du in Krisen bist, tatsächlich, es hat mir gut gespiegelt, als ich das gelesen habe, so, ich esse dann weniger, ich bewege mich weniger, ich mache eigentlich keinen Sport, ich schlafe viel zu wenig, alles Dinge, die eigentlich grundsätzlich mein Problem noch verstärken, aber ich spare dann an den Dingen, die ich eigentlich brauche. Und vielleicht fühlst du dich so wie diese Seeleute, die vielleicht hast du in der letzten Woche oder in diesem Jahr oder irgendwie in irgendeiner Zeit vor kurzem was erlebt oder durchlebt, was dich so durcheinander gebracht hat und dir so heftig zugesetzt hat. Und vielleicht hast du den Punkt schon erreicht, wo du dich von irgendwelchen Sachen getrennt hast, die eigentlich wichtig sind und bist sehr verzweifelt. So ging es diesen Seeleuten. Sie hatten keine Hoffnung mehr, weil sie vergessen haben, dass Gott der Herr ist über jede Situation. Und das ist das Entscheidende und das ist so der letzte Punkt, zu dem ich komme. Wie hat Paulus auf die Krise reagiert? Paulus hat ganz anders reagiert wie die Seeleute, die verzweifelt waren. Er blieb ruhig, er blieb zuversichtlich und das ist eigentlich für mich ein mega Ansporn, weil ich oftmals in Krisen nicht so bin wie er, aber ich wünsche mir, dass ich da hinkomme. Paulus bewies Mut in der Krise, und sein Glaube wurde auf die Probe gestellt, aber er hat es geschafft, seinem Glauben weiter aufrechtzuhalten. Und ich glaube, es ist leicht, das wisst ihr alle, dass es leicht ist, als Christ zu leben, wenn alles easy läuft, wenn deine Gebete erhört werden, wenn du irgendwie auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs bist, wenn eine Gehaltserhöhung ansteht, wenn du einen geilen Urlaub hinter dir hattest oder irgendwelche tollen Sachen passieren, dann ist es easy. Aber ich glaube, dass unser Charakter auf den Prüfstand gestellt werden wird, wenn Probleme auftauchen und wir dann verzweifelt sind und Dinge über Bord werfen oder das tun wollen. Ich glaube, dass sich unser Charakter auch in Krisenzeiten zeigt. Da zeigen sich Dinge, an die Gott eigentlich ran möchte. Ich glaube nicht, dass der Charakter in Krisenzeiten entsteht. Der entsteht nämlich ganz normal im Alltag, in alltäglichen Situationen. Aber oftmals kommen dann Dinge hoch in der Krise, wo du spürst, ey wow, krass, da schlummern auch Dinge in mir, von denen ich gar nicht wirklich wusste. Was haben die Seeleute dann gemacht? Und das fand ich interessant. Sie haben, als die großen Probleme dann da waren mit diesem Sturm, haben sie den Anker ausgeworfen. Und das Klügste, was du dann in einem Sturm machen kannst, ist tatsächlich einen Anker auszuwerfen, wenn du in der Nähe von der Küste bist. In Psalm 125 heißt es, alle, die dem Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, für immer unerschütterlich und fest. Wenn dein Anker in einer Krise dein Vertrauen auf Gott ist, dann bist du wie dieser Berg Zion. Du bist unerschütterlich und fest. Und Paulus war in dem Moment unerschütterlich und fest und er hat drei geniale Wahrheiten gehabt, die ihn ermutigt haben. Und es war wie so ein Anker für seine Seele. Und diese drei Anker möchte ich euch vorstellen. Und ich habe euch dazu einen Anker mitgebracht, beziehungsweise nicht ich, sondern der Manu. Und das ist ein Anker von seinem Bootle. Wahrscheinlich ein älterer Anker, den er gerade nicht mehr in Gebrauch hat. Und ich möchte ihn einfach hier vorne so sinnbildlich hinlegen, um dir so einen Anker zu bieten für deinen Kopf. Wenn ich jetzt diese drei verschiedenen Anker euch einfach nenne, die ihr auch alle kennt, aber die tatsächlich, glaube ich, in der Krise einen absoluten Unterschied machen. Anker Nummer 1 war für Paulus Gottes Gegenwart. Weil er hat gesagt zu diesen Männern in Vers 23, 24, in der vergangenen Nacht erschien mir ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und er sagte zu mir, hab keine Angst, Paulus. Ich glaube tatsächlich, dass in diesen dunkelsten Stunden unseres Lebens, wo wir vielleicht sogar das Gefühl haben, dass Gott nicht in unserer Nähe ist, da sieht er dich, auch wenn du ihn nicht siehst. Vielleicht ist er Millionen Kilometer entfernt, aber er ist trotzdem bei dir, auch wenn du denkst, er ist weg von dir. Sein Name ist Immanuel, und Immanuel heißt, Gott ist immer bei dir. Das ist was, was ich mir immer wieder sage. Tatsächlich dieser Name Gottes, den bete ich immer wieder aus und danke Gott, wenn ich in so einem Umstand bin, wo ich mich alleine fühle, dass er bei mir ist. Er sagt in Hebräer 13, Vers 15, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Jesus selber hat gesagt in Matthäus, kurz bevor er in den Himmel gegangen ist, ich bin immer bei euch bis zum Ende der Welt. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Das heißt, in jeder Krise möchte ich dich ermutigen, dir wirklich bewusst zu werden, dass Jesus bei dir ist, dass der Heilige Geist bei dir ist und dass du da nicht alleine durch musst. Er ist dieser Anker, auf den du dich tatsächlich verlassen kannst. Ein zweiter Punkt, der Paulus ermutigt hat, war, dass er wusste, dass Gottes Plan zum Ziel kommt, auch wenn er hier in einem Sturm ist. Der Engel hat ihm gesagt, hab keine Angst, Paulus, du musst vor den Kaiser treten und auch alle anderen mit dir auf diesem Schiff wird Gott deinetwegen retten. Es war klar, das Ziel von Gott war, dass er vor den Kaiser tritt, und Gott versicherte, ich habe diesen Plan für dich und es gibt einen Grund, warum du an Bord von diesem Schiff bist. Und ich habe mit deinem Leben Größeres vor, als das, wo du gerade durchgehst. Du bist nicht aus Zufall hier. Gott hat ein konkretes Ziel für dich. Und Lebensstürme sind lediglich, ich sag's mal so, vorübergehende Rückschläge auf dem Weg dorthin zu Gottes Ziel. Und da möchte ich dich ermutigen, es gibt nichts, was Gottes oberstes Ziel für unser Leben verändern kann. Nichts. Außer, dass wir uns ganz bewusst da gegen Gott stellen. Aber tatsächlich, kein Außenstehender kann Gottes Plan verändern. Niemand, keine dritte Person kann Gottes Plan für dein Leben ändern. Du kannst dich da einklinken oder du kannst dich dagegen stellen. Gottes Gedanken sind größer als deine Situation und sie übersteigen deine Gedanken. Was ich interessant finde, und das sehen wir auch an der Situation von Petrus, als er auf das Wasser ging, wenn wir unseren Blick stärker auf die Probleme lenken, also die Wellen, als auf unser Lebensziel, Jesus, dann fangen wir schneller an, dahin zu treiben, unterzugehen, werfen Dinge über Bord. Wenn wir unseren Blick auf Sorgen richten, auf Umstände, anstatt auf Gottes Ziel, dann wird Verzweiflung in uns aufsteigen. Und das sehen wir an Petrus. Als er seinen Blick von Jesus weggerichtet hat, hat er angefangen zu sinken. Als er seinen Blick wieder auf Jesus gerichtet hat, ist er wieder gestiegen. Ich ermutige dich, wenn du durch Phasen durchgehst, wo schwer sind für dich, dann klammer nicht Menschen aus deinem Leben aus und isolier dich, und klammer vor allem Jesus nicht aus deinem Leben aus und isolier dich von ihm. Sondern das Letzte, was du tust, oder tut es niemals, anders gesagt, tut es niemals, dass du dich von Jesus isolierst, aufgrund von was auch immer, sondern suche ihn in der Phase mehr denn je. Und der dritte Anker im Leben von Paulus war die Verheißung Gottes. Da sagt er in Vers 25, der Paulus, also seid mutig, Männer, ich vertraue Gott, dass alles so kommen wird, wie er mir gesagt hat. Gott hält immer, was er verspricht. Und Stürme können uns nicht vor Gott verbergen, weil er immer da ist. Inmitten deines Sturmes ist Gott direkt bei dir und mit dir. Stürme können Gottes Ziel für unser Leben nicht verändern, weil Gottes Plan absolute Gültigkeit hat. Stürme können ein Kind Gottes nicht zugrunde richten, weil Gottes Versprechen verlässlich sind und sicher sind. Ich glaube tatsächlich, dass du aus Stürmen lernen kannst, auf jeden Fall. Wenn du durch einen Sturm durchgegangen bist, dann frag dich, was nimmst du mit aus dieser Zeit? Frag dich, wo kannst du beim nächsten Mal was anders machen? Auf jeden Fall. Aber wenn du in dem Sturm bist, werf deinen Anker auf einen festen Grund. auf Gott, auf Jesus. Unsere Kinder haben vor 2 Wochen bei der Melissa im Kindergottesdienst dieses Gleichnis gehabt von den 2 Bauleuten. Der eine, der sein Haus auf Sand baut und der andere, der sein Haus auf festen Grund baut. Und sie haben so ein cooles Experiment gemacht, wo sie Wasser in eine Schüssel geleert haben und da war Sand drin und da waren so Felssteine. Und in den Felssteinen steckte so ein Stab mit einem Häusle drauf und im Sand steckte so ein Stab mit einem Häusle drauf. Und in dem Moment, wo Wasser drauf gekippt wurde, wisst ihr, was passiert ist. Dieses Häusle, was in dem Fels stand, ist stehen geblieben. Das Häusle, was auf Sand stand, ist umgekippt. Und zu mir hat das geredet, wo ich gesagt habe, okay, Jesus, du bist mein fester Grund. Ich möchte mein Herz auf dich richten. Und ich komme zum Schluss und ich möchte einfach, bevor ich bete, das noch einfach so aussprechen. Tatsächlich, ich glaube, dass denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Egal, durch was du gerade gehst, egal durch was ich gehe, es dient mir zum Besten. Wir werden ebenfalls, so wie Paulus und die Leute, unversehrt an Land gelangen. Und ich glaube es, dass Gott in stürmischen Zeiten bei dir ist. Und ich möchte dich einfach kurz bitten, dass du aufstehst. Wir haben jetzt 12 Uhr, ich ende das Ding. Und ich möchte einfach beten und Jesus, dir Danke sagen, dass du in jedem Sturm mit uns bist. Und so wie wir das jetzt gelesen haben in dieser Geschichte von Paulus, bist du derjenige, der uns durch diesen Sturm hindurch trägt und führt. Und ich bete das, Jesus, für mich zuallererst und dann für jeden Einzelnen von uns, die wir heute hier sind oder die wir zuschauen im Livestream, dass du tatsächlich dieser Anker sein darfst für uns und dass wir diesen Anker auswerfen und uns festhalten an dir, dass wir dich fokussieren, Jesus, dass wir deine Stimme hören, dass wir unser Herz sanft und sensibel machen, um von dir zu empfangen, dass wir uns erinnern an Dinge, die du ausgesprochen hast über unserem Leben. Danke, dass du ein guter Vater bist. Danke, dass du ein guter Hirte bist und dass du uns sicher führst durch jede Phase unseres Lebens. Und ich segne jeden Einzelnen, der gerade auch momentan durch so eine Phase geht, von Herausforderung, von Sturm, wo man sich in einer Situation befindet, wo man eigentlich nicht sein möchte. Aber ich bete, Jesus, dass wir da durchgehen. In dem Wissen, dass du gut bist. In dem Wissen, dass du mit uns bist. In dem Wissen, dass du uns auch wieder rausholen wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Und wenn du noch Gebet haben möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, dass du nach dem Gottesdienst einfach jetzt geschwind hier nach vorne kommst. Wir werden Leute hier vorne haben, die gerne für dich beten, die gerne für dich beten, wenn du krank bist, die gerne für dich beten, für eine Lebenssituation, die mit dir glauben, die mit dir partnern. Und ansonsten wünsche ich euch von Herzen einen gesegneten, schönen, herbstlichen Sonntag. Genießt die Sonne, die jetzt mittlerweile auch da ist. Voll gut. Heute Morgen war sie hier noch nicht. Bei mir zu Hause war sie auch, so wie die Rosi ganz am Anfang erzählt hat.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.